Was geht ab, Leute? Hier ist einfach machen, wie immer, zu brasilianischen Klängen, wie ihr das kennt.
Sollen wir nicht einfach machen und loslegen?
Und vielleicht tanzen. Einfach machen, la 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 la.
Das ist krank.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Oh, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach machen, Julius Fellermann. Wie immer mit einem Zitat mittlerweile zum Einstieg, und das ist Löhmannsröben, glaube ich, ne? Die
absolut,
Legende.
Ja.
Der Mann mit dem dezentesten Nackentattoo Fußball-Deutschlands.
Ja.
Und Julius spricht es schon an. Hallo und herzlich willkommen noch einmal. Für alle, die uns jetzt zuhören und nicht sehen, mein Name ist Robbie Hunke. Julius Fellermann ist mittlerweile, das hat karnevalstechnische Gründe, also wie gesagt, für alle, die uns nicht sehen, mit einem Schnurrbart von einem ganz anderen Stern,
ja,
mittlerweile bewacht.
Besser, als viele erwartet hätten. Ne? Viele haben mir geschrieben, als ich gesagt habe, ich lasse mir jetzt ein Schnurrbart stehen, um Karnevalssamstag als Super Mario gehen zu können.
Ja, ja.
Haben und gesagt, wir sehen uns in 3 Monaten wieder.
Ja.
Ich sag, ist besser als erwartet.
Ja, ja, absolut, also. Absolut. Julius Fellermann ist Fan des 1. FC Köln und schlechter als erwartet, aus seiner Sicht, ist die Schiedsrichterleistung gewesen am vergangenen Wochenende in Köln-Müngersdorf. Ich habe selten einen so erregten Julius Fellermann erlebt, muss ich sagen. Ich glaube, ihr könnt euch denken, worum es geht. Wir wollen heute generell nochmal kurz über den Video Assistant Referee sprechen. Es gab ja nicht nur in Köln eine Szene, auch in Mainz beispielsweise. Und wir wollen erstmal sprechen, und das ist ganz wichtig, wer uns schon länger zuschaut, weiß, Alex Feuerherd war schon mal hier. Alex Feuerherd ist Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Alex.
Hallo ihr beiden, herzlich willkommen, wollte ich gerade sagen, aber das gilt ja eher für mich. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Lass uns direkt in die Vollen gehen. Es gab eine Szene am vergangenen Wochenende zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig. Es gab ein VAR-Einsatz. Julius Fellermann hat, glaube ich, irgendwas in seinen Fernseher geschmissen. Ist das richtig?
Ja, ich war kurz davor, so ein Internet-Meme zu werden, von wo Leute irgendwie in ihren Fernseher boxen und dann geht das ganze Bild kaputt. Also, weil ich war, also, es war kein guter Sonntag für mich, sagen wir so.
Alex, wie, erstmal generell, bewertest du diese Szene, bewertest du den Einsatz aus Köln-Deutz und was hat das, ich nehme an, du hattest ein sehr volles Wochenende.
Ja, das kommt schon mal vor und diese Szene war natürlich unter regeltechnischen Aspekten nicht nur ein Unikat, sondern eine totale Seltenheit. Das bedingt einander ja natürlich auch. Ich habe quasi live zugeschaut bei der Arbeit der Videoassistenten, habe gedacht, okay, jetzt gibt's erstmal den Check Handspiel, strafbares Handspiel von Baumgartner auf der Torlinie, ja oder nein. Und da war relativ schnell klar, der Videoassistent natürlich auch festgestellt, das ist ein strafbares Handspiel, das müssen wir dem Schiedsrichter zeigen. Aber dann ging der Check natürlich weiter und die Frage stellte sich, liegt im Vorfeld gegebenenfalls eine Abseitsstellung vor, die auch strafbar ist. Und das würde das Handspiel dann ja obsolet machen. Das ist dann auch der Fall gewesen. Wir werden ja sicherlich gleich drüber sprechen, über die halbautomatische Abseitstechnologie. Die hat diese Abseitsstellung festgestellt. Dann musste aber noch bewertet werden, ist sie auch strafbar. In dem Fall ging es um Sebolonsen, der den Ball bekommt von David Raum. Und da musste noch die Frage gestellt werden, hat Raum den Ball in der kontrollierten Art und Weise gespielt? Ja oder nein? Wie sieht da der regeltechnische Fall aus? Das musste auch noch beantwortet werden. Und das führte dann am Ende dazu, dass der Schiedsrichter sowohl die Handspielszene gezeigt bekommen hat. Die war zwar im Prinzip obsolet, aber trotzdem soll ja auch die Öffentlichkeit wissen, das haben wir schon auch festgestellt, das muss halt ihm auch gezeigt werden. Und dann ist ihm die Abseitssituation gezeigt worden. Warum? Weil es dann nicht nur um die Abseitsstellung von Sebolonsen ging, die ist festgestellt worden und dafür braucht es eigentlich auch keinen zweiten Blick vom Schiedsrichter. Aber er musste bewerten, dieses Spielen des Balles, diesen Kopfball durch David Raum. Und deswegen ist er rausgeschickt worden. Also eine regeltechnisch maximal komplexe Situation, dann eben letztlich zum Nachteil des 1. FC Köln. Klar, das verstehe ich auch die Enttäuschung, verstehe auch die Fragezeichen, die da entstanden sind. Warum gibt's denn diesen Strafstoß jetzt nicht? Und das war doch mega knapp, das ist doch kaum zu erkennen gewesen. Und überhaupt, Raum, ist das wirklich unkontrolliert, wie er den Ball spielt? Das wirft viele Fragen auf, das ist vollkommen logisch. Aber das ist tatsächlich auch regeltechnisch im absoluten Randbereich sozusagen des Regelwerks.
Bei uns hat sich nach dem Spiel Dr. Tobias Weber gemeldet. Der ist Wissenschaftler an der European Space Agency und er hat einen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst gestern, also wir zeichnen heute auf am Dienstag, am Montag über den, Zitat, Nonsens der halbautomatisch kalibrierten Abseitslinie. Alex, du kennst es auch noch nicht. Lass uns da mal reinhören, liebe Regie, was der Dr. Tobias Weber also generell zu der Situation in Köln, aber vor allen Dingen über die Abseitssituation sagt.
Das Problem bei der Sache ist, dass die Kameras, die dabei benutzt werden, eine Aufnahmerate haben, also eine Samplingrate von 50 Frames pro Sekunde. Und wenn man sich die Geschwindigkeiten nimmt, die Profispieler haben und sich vorstellt, dass es eine gegenläufige Bewegung gibt von einem Stürmer und einem Verteidiger, dann kann es in einem schlimmsten Fall so sein, dass wenn die Vollspeed aneinander vorbeirennen, dass eine Distanz von 60 Zentimetern zurückgelegt wird zwischen zwei Frames, was ein riesiger Fehler ist. Das andere Problem ist, dass dieses Motion-Capture-System, was dort benutzt wird, ein Avatar generiert. Ich arbeite selber auch mit Avatars, also mit Motion-Capture-Systemen, die ohne Marker funktionieren. Und ich weiß daher, dass die auch fehleranfällig sind. Die sind zwar mittlerweile sehr genau, aber nicht in dem Bereich, so dass man wirklich einen halben Zentimeter erkennen könnte, was jetzt zum Beispiel Oberarm ist und was Schulter ist. Um genau den Gelenkwinkel zu diagnostizieren, müsste man entweder Röntgen oder einen erfahrenen Arzt haben, der quasi den Gelenkwinkel erspürt, um dann die kalibrierte Linie anzulegen. Also ihr seht schon, es macht überhaupt keinen Sinn.
Also für mich heißt das, eigentlich ist keine Situation, die so eng war und geprüft wurde vom VAR, zu 100% korrekt entschieden worden. Alex.
Also zunächst mal vielleicht ein, zwei Sätze dazu, wie diese halbautomatische Abseitstechnologie funktioniert und wie sie in der Anwendung konkret aussieht. In einer solchen Situation stellt diese halbautomatische Abseitstechnologie, kurz SAOT, Semi-Automated Offside Technology, meldet einen Event, wenn sie eine Abseitsstellung feststellt. Dann werden dem Videoassistenten genau diese kalibrierten Linien angezeigt, die wir auch kennen. Und der guckt dann drauf und überprüft, kommt das hin. Gleichzeitig wird ihm auch der sogenannte Kickpoint eingeblendet, also der Moment des Abspiels des Balles, wobei der auch noch die drei Frames davor und danach angezeigt bekommt, inklusive dieser Abseitslinien, um einfach gucken zu können, ist der Abspielzeitpunkt des Balles wirklich so genau wie möglich erfasst worden. Genommen wird dabei der Frame oder das Frame, ich glaube, der Frame heißt es, der Frame wird genommen, der zuerst einen Kontakt Fußball zeigt. Oder das kann ja auch nicht der Fuß sein beim Abspiel, kann ja auch der Kopf sein beispielsweise oder der Bauch, was auch immer. Also der als erstes einen Kontakt zwischen Körperteil und Ball zeigt. Das ist der Moment des Abspiels. Das heißt schon, es wird so genau wie gemessen, wie es irgendwie geht mit dieser Framerate. Das wird sicherlich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auch so sein, dass diese Framerate dann noch erhöht wird, dass die Kameras noch besser werden, dann kann man es noch genauer messen. Aber das ist so der Ablauf. Der legt den Kickpoint fest oder der ist vom System festgelegt worden. Der Videoassistent überprüft den, guckt auch, sind diese Linien, die da gelegt worden sind vom System, sind die plausibel? Und wenn das der Fall ist, wenn er sagt, doch, das stimmt soweit alles, auch die Körperteile sind genau genug markiert, sind richtig markiert, dann gibt er das frei für diese Animation, die wir dann später kennen und auf der dann eben dargestellt wird, wie sich diese Situation zugetragen hat, wer da im Abseits ist und wenn es knapp ist. In diesem Fall, dann ist es auch extrem schwer zu erkennen. Da sind wir gerade auch dran mit unserem Dienstleister, dass es da eine verbesserte Möglichkeit gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so genau messbar, wie es im Moment eben möglich ist. Die Frage ist ja immer, und das würde ich halt auch entgegnen an der Stelle, was wäre denn die Alternative, wenn also das Argument ist, gut, das kann ja auch mal zwischen zwei Frames liegen, was macht man denn dann einfach damit? Die Premier League hat das dahingehend beantwortet, dass sie einen Toleranzbereich eingeführt hat von 5 Zentimetern, quasi in beide Richtungen der Abseitslinie und dann eben sagt, wenn die beiden Linien sich überlappen, wenn diese Toleranzregelung sozusagen eintritt, dann ist es eben kein Abseits. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine vernünftige Idee, dass man sagt, gut, dann geben wir dem Ganzen einfach eine Toleranz. Problem ist natürlich dabei, erstens auch eine Toleranz endet irgendwo mal. Was machen wir denn, wenn wir dann bei 5,1 Zentimetern sind? Also das verschiebt das Problem sozusagen nur. Und Punkt zwei ist, wir hatten auch in der Premier League schon Situationen, wo du mit bloßem Auge gesagt hast, aber das ist doch Abseits. Das sehen wir doch an den Rasenmarkierungen, dass das Abseits ist. Dann griff aber die Toleranz und am Ende wurde entschieden, nein, kein Abseits. Hat auch Fragen aufgeworfen, hat auch Diskussionen aufgeworfen. Die sind ja auch alle nicht neu, weil natürlich die Frage zu stellen ist, okay, wie gehen wir mit sowas um? Und so die richtige Lösung, die Lösung schlechthin, bei der man dann vielleicht sagen könnte, okay, dann geht's halt nur nach dem menschlichen Auge oder dann bleibt das halt auf dem Feld oder wie auch immer. Also hat natürlich alles auch Nachteile, wirft alles Fragen auf. Insofern verstehe ich dann immer auch den Ärger, wenn man sagt, boah, das ist so knapp, kann man das wirklich so genau messen? Ich würde dann sagen, also so genau, wie wir es im Moment messen können, auch mit Hilfe der Technik, mit der Hilfe der halbautomatischen Abseitstechnologie, genauer war es halt noch nicht möglich.
Aber also wenn ich eine Sache, weil du hast gesagt, dass der erste Kontakt mit dem Ball genommen wird, müsste nicht eigentlich der Moment genommen werden, wo der Ball den Fuß oder die Brust oder den Bauch oder was auch immer verlässt?
Nein, steht in der Regel ausdrücklich drin, es geht um den Erstkontakt, nicht um den letzten. Das war tatsächlich mal so, es war mal anders. Da war die Regelung lange Jahre so, dass der Moment maßgeblich war, in dem der Ball den Fuß verlassen hat. Nun steht es im Regelwerk nicht offiziell so drin, dass das geändert wurde wegen des Videoassistenten. Der Punkt ist allerdings, ganz unabhängig davon, warum die Regel geändert worden ist, man kann diesen Erstkontakt tatsächlich technisch wesentlich besser und leichter feststellen als den Moment, in dem der Ball den Fuß verlässt. Jetzt überleg dir mal, du hast mehrere Frames nacheinander. Jetzt überleg dir mal, also du wirst den einen Frame finden, den Frame, der dir als erster zeigt, aha, hier haben wir zweifelsfrei Fuß am Ball oder Kopf oder Bauch oder wie auch immer. Bleiben wir mal beim Fuß. Den kannst du sehen. Wenn es darum geht, der hat hier den Fuß verlassen, das ist wesentlich schwieriger festzustellen. Und in den Regeln steht eben drin, maßgeblich ist genau dieser erste Kontakt und eben nicht mehr sozusagen der letzte oder nicht mehr der, in dem der Ball den Fuß verlässt.
Alex, bei der Genauigkeit, er spricht da ja auch von der Aufnahmerate der Kameras. Gehst du mit, das, was er sagt, dass sozusagen heutzutage, weil er arbeitet in der Weltraumwissenschaft ja auch mit den Avataren, also mit der Motion Capture, dass so wie es gerade ist oder wie die Technik gerade ist, dass es genauer gar nicht geht?
Technisch wird es irgendwann bestimmt mal genauer gehen. Wir haben ja schon eine Weiterentwicklung. Wir müssen ja überlegen, dass wir bis zur vergangenen Saison noch die Situation hatten, dass die Videoassistenten diese Linien händisch angelegt haben. Die sind vorher kalibriert worden, aber die Videoassistenten haben sie angelegt. Das heißt, sie mussten sozusagen in Augenschein nehmen, wo jetzt beispielsweise die Grenze verläuft zwischen Arm und Schulter, dass das auch einen Übergang haben kann. Also ist alles Wesentliche dazu gesagt worden. Das ist sicherlich richtig. Jetzt wird mit den Skeletten gearbeitet, mit den 21 Körperpunkten, die das Tracking erfasst. Das heißt, wir haben schon einen Fortschritt, insoweit das eben automatisch festgestellt wird. Wie gesagt, nochmal mit einer anschließenden Plausibilitätsprüfung durch die Videoassistenten, die sich das genau anschauen und dann eben auch darauf achten, wo ist denn die Linie vom System angelegt worden? Welche Körperschwerpunkte oder Körperpunkte, besser gesagt, sind da markiert worden? Stimmt das so? Ist das plausibel dem Augenschein nach? Und das dann entsprechend freigeben. Das ist ja schon ein Fortschritt gegenüber der manuellen Methode, wie wir sie bis zur letzten Saison hatten. Ich würde natürlich niemals sagen, es geht nicht genauer. Im Moment ist das sozusagen State of the Art. Die FIFA entwickelt schon weiter in Richtung automatische Abseitstechnologie. Also es entwickelt sich ständig weiter. Natürlich auch, was die Qualität der Kameras betrifft, was das die Qualität des Trackings betrifft. Da müsstet ihr im Grunde genommen, wenn ihr da in die Details gehen wollt, mit dem Technikexperten sprechen. Für uns sozusagen als Anwender oder für die Videoassistenten als Anwender gilt aber genau das. Wir nehmen das, die Genauigkeit, die wir momentan haben. Und die ist eben auch schon deutlich besser, als was wir beispielsweise in der vergangenen Saison hatten.
Ja.
Und wie es bei der Technik ist, sie wird immer weiterentwickelt werden. Klar ist aber auch, es gibt natürlich nicht unendlich viele Frames. Irgendwann reden wir nicht mehr über 50, sondern über 150 oder über 500, was auch immer. Ich kann da nicht in die Zukunft schauen, aber natürlich wird das System weiter verfeinert werden. Aber momentan arbeiten wir mit dem, was wir haben und sagen, momentan ist das sozusagen das Modell, was wir haben und genauer geht's nicht. Dass dann eben, das möchte ich dazu schon auch noch sagen, extrem knappe Situationen rauskommen. Die dann die Frage aufwerfen, boah, ist das wirklich abseits, ist das wirklich im Sinne der Regel noch? Die Fragen verstehe ich alle. Aber das Problem ist immer, wenn man sagt, was ist die Alternative, dann bist du schnell eben bei dieser Diskussion um Toleranz beispielsweise oder mach es doch mit dem menschlichen Auge und dann bist du schnell wieder in einem Graubereich drin, den wir eigentlich in so einer Situation nicht wollen. Der Urgrund von allem liegt natürlich daran, dass das Fernsehen irgendwann mal Abseitslinien gezogen hat und dadurch suggeriert hat, wir können das alles ganz genau messen. Und da muss man halt sagen, da ist eben auch 2 Zentimeter abseits. Abseits genau wie der Ball eben auch, wenn er 2 Zentimeter hinter der Torlinie ist, ist es eben ein Tor. Und wenn nicht, dann eben nicht. Beim Abseits diskutieren nur mehr Leute darüber, weil sie sagen, naja, verschafft er sich wirklich einen Vorteil davon. Aber wenn du in den Bereich eintauchst und sagst, dann ist es sozusagen dem Schiedsrichter überlassen, ob er das jetzt als Vorteilsnahme irgendwie betrachtet oder nicht, Da sind wir wieder in einem am besten Spielraum. Da bin ich nicht so sicher, ob das beim Abseits, bei der Abseitsstellung wirklich eine gute Idee ist oder eine bessere Idee ist.
Das finde ich ganz spannend. Julius, du wolltest gleich noch was sagen. Genau, das ist der Punkt. Also jetzt im Fall des ersten FC Köln, diese Zentimeter der Ferse da war ja tatsächlich, oder würde ich jetzt mal nicht sagen, dass er sich dadurch einen entscheidenden Vorteil, glaube ich, verschafft hat. Und dann sind wir wieder, glaube ich, bei dem Punkt Ermessenssache, ne? Julius, aber du wolltest was sagen.
Ja, also du hast gerade noch gesagt, dass es im Sinne der Regel ist. Ich frage mich so ein bisschen, ist es aber dann irgendwo im Sinne des Fußballs? Und als anschließende Frage, habt ihr vielleicht auch so Kontakt viel zu Trainern oder zu den Vereinen? Also ist das für die noch wirklich eine Hilfe oder ganz platt gesagt, geht denn das auch komplett auf die Nerven mittlerweile, dieses ganze Gewarte und sowas?
Sprechen wir jetzt konkret vom Abseits oder gehen wir jetzt in eine allgemeine Diskussion zum Thema Videoassistenten über?
Ja, generell wahrscheinlich Videoassistent, weil also gehen wir mal in meinen Sonntag rein. Ich habe aus der Emotion heraus mir Sachen ins Handy getippt bezüglich dieser Folge heute. Und hab mir reingetippt, wer jetzt noch sagt, dass der VAR den Fußball besser gemacht hat, hat den Fußball nie geliebt, vielleicht fairer gemacht, vielleicht weniger Fehlentscheidungen, aber niemals insgesamt besser. Ich sage, ich stehe immer noch dazu.
Kürzlich war unser Geschäftsführer Knut Kircher im aktuellen Sportstudio und ist dort auch mit einer Umfrage konfrontiert worden, die das ZDF erhoben hat unter Trainern und das waren, glaube ich, nur die Trainer in dem Fall, nicht auch die Kapitäne. Das war dann RTL, die es gemacht haben. Wir haben eine Umfrage gemacht, wie groß die Zufriedenheit ist mit dem Videoassistenten. Sagen wir mal so, dafür, dass wir diese ständige Kritik an den Wochenenden vernehmen, war das Ergebnis doch erheblich positiver. Und es waren gar nicht so viele komplett unzufrieden damit, wie man das vielleicht denken könnte, wenn man am Wochenende immer mal wieder die Kritik hört. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, und das finde ich auch nicht ganz unwichtig, die Schiedsrichter bzw. Videoassistenten, wir sind sozusagen die Dienstleister. Es sind die Vereine selbst gewesen, es ist damit die DFL gewesen, die gesagt hat, okay, wollen wir das einführen, diesen Videoassistenten? Wollen wir die Torlinientechnik einführen? Wollen wir die halbautomatische Abseitstechnologie einführen? Letzten Endes sind es ja die Vereine, sind es die Clubs, die das Ganze bezahlen. Da gab es eine Mehrheit und diese Mehrheit existiert bis heute. Und selbst in Ländern wie England, wo das auch ganz heiß diskutiert wird, ist es ja nicht so, dass die Vereine mehrheitlich das abschaffen wollen. Da hat es eine Umfrage gegeben unter den Vereinen. Okay, wie ist die Stimmungslage? Sollen wir das wieder abschaffen, weil es eben den Fußball nicht fairer oder nicht gerechter oder was auch immer macht? Und es gab einen einzigen Verein, der gesagt hat, wieder abschaffen. Wir stellen ja auch fest, es gibt ja immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Ligen, die es einführen wollen. Und die haben ja letzten Endes auch den Hut auf. Etwas zugespitzt gesagt, wenn morgen die Vereine kämen und sagen, wir wollen das Ganze nicht mehr, dann machen wir ohne weiter. Also ich argumentiere sozusagen von der Ebene der Anwender aus, die damit beauftragt worden sind, sozusagen das Ganze anzuwenden. Und diese generelle Debatte, die haben wir ja auch schon mal geführt, macht der VAR den Fußball gerechter? Also mir ist das Wort Gerechtigkeit ein viel zu großer Begriff. Und ich glaube, dass der Fehler gemacht worden ist am Anfang, auch sozusagen von Seiten eben auch der Clubs und auch der Anwender, diesen Begriff strapaziert zu haben. Er sorgt natürlich für eine größere Akkuratesse bei den Entscheidungen, weil er natürlich objektiv Fehler rausfiltert. Das ist auch entsprechend nachzuweisen. Und klar gibt es trotzdem immer wieder Diskussionen über diese extrem knappen Abseitssituationen, jetzt aktuell beispielsweise, um nochmal drauf zurückzukommen. Auch deswegen, weil viele sagen, jetzt haben wir das Bild bekommen, aber wir können gar nicht gut erkennen, wo der im Abseits steht. Es ist wirklich nur ein Teil der Ferse. Aber dann muss man halt sagen, gut, dann sind halt eben auch 2 Zentimeter Abseits, strafbares Abseits, wie in diesem konkreten Fall. Die Diskussion, ob das jetzt im Sinne des Fußballs ist, die kann man natürlich führen, klar. Aber wenn man sagen würde, gut, in solchen Fällen schauen wir irgendwie drüber hinweg, ruft natürlich dann diejenigen auf den Plan, die sagen, ja, Moment, ihr könnt doch jetzt nicht einfach hingehen und bei einem Ergebnis, das heißt, es ist aber immer eine knappe Abseitsstellung, da könnt ihr doch jetzt nicht sagen, ja, das ignorieren wir einfach. Oder wir diskutieren jetzt darüber, als Schiedsrichter, als Videoassistenten, ist das jetzt im Sinne des Fußballs? Wer will das denn in dem Moment überhaupt entscheiden, ob es das ist oder nicht? Hat der sich jetzt daraus einen Vorteil gezogen oder nicht? Also das ist dann schon auch diskutabel. Und deswegen bleibt man halt bei diesem Schwarz-Weiß-Bereich und sagt, dann nehmen wir das Ergebnis so, wie es ist und arbeiten eben genau damit.
Aber würdest du abschließend jetzt zu der Köln-Szene, vielleicht würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung?
Regeltechnisch ist es die korrekte Entscheidung gewesen. Also die muss man ja nochmal aufdröseln. Da komme ich auch nochmal auf das Handspiel zu sprechen. Also wenn wir quasi vorne anfangen und uns die Frage stellen, ist das denn strafbares Abseits gewesen, dann ist der Punkt 1, ist Sebolonsen im Abseits im Moment des, dieser Verlängerung des Balls in den Leipziger Strafraum? Ja, ist er. Das ist entsprechend festgestellt worden. Punkt 2, der kommt ja nicht direkt zu Sebolonsen, sondern der kommt ja von Raum. So, die zweite Frage wäre dann, hat David Raum den Ball, wie wir sagen, also wie es regeltechnisch heißt, unter kontrollierten Voraussetzungen gespielt? Ich verstehe auch die Fußballer-Argumentation, wir verstehen die alle. Wenn Lukas Kwasniok sagt, Moment, der Mann ist Fußballprofi, der wollte den Kopfball schon so, wie er ihn gespielt hat. Das ist die Fußballer-Argumentation, die können wir auch nachvollziehen. Regeltechnisch geht es aber um solche Dinge wie, hat er einen festen Stand, ist er in der Laufbewegung, macht er eine instinktive Sprung- oder Streckbewegung, hat er die Kontrolle über den Raum, das Wortspiel ist jetzt nicht beabsichtigt, und die ganze Situation und seinen Körper, hat er regeltechnisch nicht gehabt. Also nach der letzten Regeländerung bei diesem sogenannten Deliberate Play, also Ball kommt vom Verteidiger, ist die Auslegung deutlich und auch die Formulierung im Regeltext selbst deutlich zugunsten der Defensive verschoben worden. Über die Frage, ob das Spielen des Balles durch Raum kontrolliert gewesen ist oder nicht, unter kontrollierten Voraussetzungen stattgefunden hat oder nicht, ist nicht lange diskutiert worden. Da ist die Antwort ein klares Nein, ist es nicht. Und damit ist, weil der Ball zu Sebolonsen gekommen ist, dessen Abseitsstellung automatisch dann strafbar geworden. Also regeltechnisch ist die Entscheidung an der Stelle tatsächlich unzweifelhaft korrekt gewesen. Auch wenn es vielleicht nach außen schwierig zu verstehen ist. Gehen wir noch weiter, trotzdem kurz zu dem Handspiel. Wäre es kein Abseits gewesen, dann wäre dieses Handspiel bestraft worden. Dieses Handspiel war strafbar. Das heißt, es hätte einen Strafstoß gegeben und dann hätte man als nächstes die Frage stellen müssen und persönliche Strafe. Dazu muss man jetzt sagen, der Baumgartner, der das Handspiel begangen hat, hat kurz danach die gelbe Karte gesehen. Also die Situation lief ja weiter. Und er hat dann im Mittelfeld ein Foulspiel begangen, für das er die gelbe Karte bekommen hat. Ein rücksichtsloses Foulspiel. So, das heißt, wenn es einen Strafstoß gegeben hätte, hätte dieser Spieler gelb-rot bekommen. Warum? Der hatte schon gelb dann in der Folgesituation. Für das Handspiel hätte er, hab mit dem Schiedsrichter gesprochen, wir haben auch intern darüber diskutiert, hätte es die gelbe Karte gegeben. Warum nicht rot, obwohl er doch ein Tor verhindert hat? Ganz einfach deswegen, weil inzwischen auch unterschieden wird, die Regeln sind wirklich komplex. Handelt er da in, agiert er in Torwartmanier? Oder ist es eher die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche? Im Falle der Torwartmanier gibt es eine rote Karte. Das hatten wir kürzlich beim Spiel Stuttgart gegen Bayern. Da hat ein Spieler den Arm rausgestreckt, hat den Ball am Tor vorbeigelenkt. Klarer Torwartmanier, rote Karte. In diesem Fall geht er zu Boden, versucht den Ball irgendwie mit dem Knie aufzuhalten. Er springt ihm an den ausgestreckten Arm. Das hätte nur eine gelbe Karte nach sich gezogen. Tatsache ist aber auch, so oder so hätte er einen Feldverweis erhalten. In dem Fall gelb-rot und nicht glattrot. Aber allein die Tatsache, dass ich jetzt gefühlt 5 Minuten schon über diese Situation rede, zeigt, die ist tatsächlich komplex. Das ist regeltechnisch ganz einfach so. Am Ende ist es korrekt entschieden worden. Wenn ich Lukas Kwasniok richtig verstanden habe, ging es ihm, glaube ich, auch weniger um den Schiedsrichter an sich, der es ihnen übrigens auch erklärt hat. Das ist auch so akzeptiert worden, das weiß ich. Sondern ich glaube, ihm ging es darum, dass er sagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Regel im Sinne des Fußballs ist. Das ist aber natürlich eine andere Debatte. Mhm. Wenn ihr fragt, war die Entscheidung regeltechnisch richtig, kann ich mit Überzeugung sagen, ja, das war sie.
Aber also die Regeln sind ja, glaube ich, nicht mal den Trainern insgesamt klar. Also das, was du jetzt gesagt hast, also ich verstehe das so halbwegs. Das ist natürlich viel Information für einen Fußballfan auf einmal, sage ich mal. Aber der Trainer von Leipzig, Ole Werner, hat danach ja noch im Interview gesagt, dass es für ihn gar kein Handspiel war, weil Baumgartner den Ball quasi abfälscht und dann erst an die Hand bekommt. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise müsste man die Trainer eigentlich noch mehr updaten, was das Regelwerk angeht, damit die auch irgendwie die Szenen richtig einschätzen können, weil das ja auch im Zweifel wichtig ist für die Schiedsrichter, dass die dann nicht plötzlich emotional ausrasten, weil sie denken, sie sind im Recht und dann auf den Schiri gehen. Ne?
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, wobei es regelmäßige Schulungen gibt. Das muss man auch ganz klar an der Stelle betonen. Also vor der Saison schwärmen die Schiedsrichter im Profifußball aus und schulen die Clubs. Da geht es dann auch um solche Dinge wie Auslegung von Handspielen beispielsweise. Das findet vor der Saison statt. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Da sind alle Spieler dabei. Da ist auch der gesamte Trainerstab normalerweise mit dabei. Das heißt, die werden da geschult. Das schließt natürlich nicht aus, dass es einzelne Situationen gibt, bei denen es dann doch Diskussionsbedarf, bei denen doch Diskussionsbedarf existiert. Das merken wir ja auch. Und es gibt natürlich immer wieder auch Fälle, die irgendwo im Graubereich sind, den Ermessensspielraum haben und über die dann diskutiert wird. Das ändert man auch mit einer Schulung nicht, aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Diese Schulungen muss es geben, die gibt es aber auch. Punkt zwei, es gibt dann außerdem immer auch nochmal regionale Treffen, hatten wir zuletzt mit den Trainern. Ich glaube an 5 oder sogar 6 verschiedenen Standorten. Ich war selbst in Dortmund mit dabei. Da wird dann auch nochmal mit den Trainern gesprochen. Da geht es auch nochmal um konkrete Spielszenen. Übrigens auch hinsichtlich der Frage in bestimmten Situationen, was wünscht ihr euch denn eigentlich für eine Regelauslegung? Da wird auch diskutiert darüber. Also, das ist unsere. Ist das für euch so tragbar? Wünscht ihr euch da irgendwas anderes? Und dann muss man halt drüber sprechen. Denn um es mal etwas zugespitzt zu formulieren, wenn wir sagen, in einer bestimmten Situation, aus unserer Sicht ist das die korrekte Regelauslegung und von 18 Trainern mindestens 16 sagen, aus unserer Sicht aber nicht, das können wir so nicht akzeptieren, dann bist du natürlich drin in der Debatte, was will der Fußball? Und das ist natürlich dann auch ein Statement oder auch ein Meinungsbild von Seiten der Trainer, das man weder ignorieren kann noch sollte. So, und dann muss man vielleicht auch mal gegensteuern. Solche Dinge passieren tatsächlich, aber jetzt im konkreten Falle Köln, Ole Werner hin, Ole Werner her, das wäre ein strafbares Handspiel gewesen, selbst wenn der Ball von dem anderen Körperteil an den ausgestreckten Arm gesprungen ist, denn der Arm war vorher schon ausgestreckt und der Spieler selbst hat hinterher auch gesagt, ich hätte mich nicht beschweren können, wenn es da einen Strafstoß gegeben hätte, wenn es eben vorher kein Abseits gewesen wäre. Also das ist schon ein strafbares Handspiel gewesen.
Da machen wir hinter Köln, Leipzig mal einen Haken. Ich habe noch eine Frage. Ich war zum Beispiel Teil der Bundesliga-Konferenz am Samstag, bin da auch sehr positiv überrascht worden, zum Beispiel, ne? Also was den VAR anging. Ich hatte das Spiel Freiburg gegen Bremen, die zunächst gelbe Karte gegen Mansambi, die dann zu Recht umgewandelt worden ist in eine rote Karte. Da gab es aber auch eine Szene beim Kollegen Olli Forster, der etwas erregt war bezüglich des Spiels Mainz gegen Augsburg. Es geht da um den Elfmeter für Mainz, der nachher von Nadim Amiri verwandelt worden ist und die Entstehung. Und er hatte immer wieder die Frage, warum dauert das so lang, der Check? Ich würde die Frage ganz gerne einmal weitergeben an dem Beispiel. Warum hat das so lang gedauert?
Erstmal vorneweg, es ist nicht die richtige Entscheidung am Ende herausgekommen. Das ist ja auch ganz wichtig, es ist nicht die richtige Entscheidung herausgekommen. Auch am Spieltag davor gab es 3 Situationen, Strafstoß- oder Strafraumsituationen, in denen nicht die richtige Entscheidung getroffen worden ist. Das hat Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation bei uns, dann auch gegenüber Sky kommuniziert, schon ziemlich schnell nach dem Spiel. Also in der Aufarbeitung, die wir dann ja immer vornehmen, sind wir da schon auch offen. Und wenn eine Entscheidung nicht richtig ist, dann kann man das auch entsprechend sagen. Und dann muss man in der Aufarbeitung daran gehen, warum ist dieser Fehler letzten Endes passiert? Wie konnte es dazu kommen? In der konkreten Situation müssen wir, glaube ich, das hat Patrick Edrich ja auch getan, der Schiedsrichter nach dem Spiel, muss man, glaube ich, so ein bisschen in die Gemengelage gehen in der Live-Situation. Patrick Edrich blickt auf die Situation, nimmt wahr, wie Bell den Ball spielt und Redzepi den Ball nicht spielt. Der zieht durch bei dem Versuch, den Ball zu spielen. Patrick Edrich nimmt einen Treffer wahr am Fuß und, wie er sagt, er hört diesen Treffer auch. Das wirkt erstmal kurios in einem lauten Stadion, ist aber tatsächlich so. Jeder, der mal Fußball gespielt hat und jeder Schiedsrichter auch, kennt das, dieses Geräusch, wenn ja. Schuh gegen Schuh knallt. Das kann man auch hören und das ist für dich sozusagen nochmal ein zusätzliches Indiz, da hat es einen Kontakt gegeben. Ist übrigens unstrittig, das hat Redzepi auch gesagt, doch den Kontakt hat es gegeben. Er sagt nur, für mich ist das trotzdem kein Elfmeter. So. Auf dem Feld war die Reaktion der Spieler, auch der Augsburger, so, dass sie die Entscheidung akzeptiert haben. Jetzt will ich gar nicht in die Diskussion einsteigen, ja, müssen die denn jetzt jedes Mal protestieren? Nee, natürlich nicht, das will ja auch keiner. Aber wenn du einen Elfmeterpfiff machst und du merkst irgendwie, das ist gar nicht großartig strittig, dann denkst du erstmal, okay, also das ist akzeptiert, die spontane Reaktion der Spieler, die man so auch nicht choreografieren kann, gibt dir vielleicht als Schiedsrichter den Indiz, die akzeptieren das, okay, ich habe offensichtlich nicht falsch gelegen. Das hat er auch kommuniziert nach Köln. Hat auch gesagt, also hier will auch keiner was. Ich bin mir sicher mit meiner Wahrnehmung, das ist ein Foulspiel gewesen. Und wenn ich mir so die Reaktion angucke, daran hat eigentlich auch keiner Zweifel. Mit dieser Information geht der Videoassistent in den Check und stellt fest, wo ist denn der Kontakt? Und guckt sich noch eine Kamera an und guckt sich noch eine Kamera an und noch eine. Seine Aufgabe ist es ja, er muss sozusagen nicht belegen, dass es den Kontakt gab, sondern er muss quasi widerlegen, dass es einen gab. Und hat Bilder gesagt, ja, ich erkenne hier auch einen leichten Kontakt. Boah, viel ist da nicht und hat mit sich minutenlang gerungen, ob das, was er da sieht, noch zu dem passt, was der Schiedsrichter kommuniziert hat. Und sagt am Ende, boah, den Kontakt sehe ich, boah, ist das jetzt strafbar? Und hat den Check dann zugemacht und hat gesagt, Check complete, wir lassen die Entscheidung so stehen. Es gibt einen minimalen Kontakt. Wenn der für dich strafbar ist, dann bleibt's jetzt so. Was er an der Stelle hätte tun sollen, das ist in der Aufarbeitung dann auch angesprochen worden und rausgekommen, er hätte einfach sagen sollen, das, was ich hier auf den Bildern sehe, ist so geringfügig und so minimal und so schwer festzustellen, dass ich nicht sagen kann, dass ich hier einen relevanten, strafwürdigen Kontakt wahrgenommen habe. Schau dir das bitte selbst nochmal an. Du hast eine Feldwahrnehmung gehabt, strafbarer Fußeinsatz, du hast eine Feldwahrnehmung gehabt. Das kann ich so aber in den Bildern nicht bestätigen. Schau es dir bitte nochmal an und triff dann deine finale Entscheidung. Das wäre hier der richtige Weg gewesen. Mhm. Ich kann nur erklären, wie es dazu kam, dass dieser Eingriff unterblieben ist. Korrekt war die Handlung trotzdem nicht. Ich kann es nur verständlich machen, aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass damit schon alles in Ordnung war. Das habe ich auch klar gesagt.
Wenn du gerade davon gesprochen
hast. Es gibt einfach hast, vielleicht noch ergänzend ja. dazu, zwischen Feldwahrnehmung und Bildern klafft eben manchmal einfach ein Unterschied. Die Live-Situation, die man erlebt, spiegelt sich dann oft in den Bildern nicht wieder. Aber auch ganz klar, die Bilder sind das, was am Ende eben alle sehen und damit natürlich auch maßgeblich. Und deswegen ist es auch so schwierig zu argumentieren. Ja gut, das ist halt sein Feldeindruck gewesen. Wenn das die Bilder nicht wiedergeben, dann muss es da halt einen Eingriff geben. Und das ist hier der Fall gewesen.
Wenn du gerade schon angesprochen hast, so richtige Entscheidung getroffen oder nicht. Es gab auch beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim eine sehr knifflige Entscheidung, sag ich mal. Würdest du sagen, da bei Luis Diaz, dem Zweikampf, wurde die richtige Entscheidung getroffen oder eher nicht?
Das ist eine Entscheidung, die man so treffen kann zumindest. In der Situation gibt es einen Fehler des Verteidigers. Diaz kommt im Vollsprint, erobert den Ball, ist dann in der besseren Position und geht anschließend zu Boden in dem Zweikampf mit Akpoguma. Darüber kann man streiten, ob da ein, also Diaz hat selber auch vorher die Hand angelegt, der Verteidiger tut das ebenfalls, Diaz geht anschließend zu Boden. Wenn du die Bilder siehst, bin ich die Frage völlig legitim und nachvollziehbar. Ist das überhaupt ein strafbares Halten gewesen, ja oder nein? Aber da würde ich zumindest sagen, das ist unter Berücksichtigung aller Aspekte, die wir in der Situation haben, zumindest nicht so, dass man da von einer klaren Fehlentscheidung sprechen kann. Eher schon kann man über die persönliche Strafe diskutieren, da hat der Schiedsrichter argumentiert. Naja, also wenn ich das als Foul bewerte, dann ist es auch die Vereitelung einer klaren Torchance. Diaz kann selbst abschließen, kann zu Kane rüberspielen, der blank steht. Und dann haben wir auf jeden Fall eine hundertprozentige Torchance. Wenn er sagt, wir reden hier von einem Halten, dann ist das nicht ballorientiert. Dann kann ich auch nicht reduzieren von Rot auf Gelb. Ist das regeltechnisch erstmal auch nachvollziehbar. Was wir in der Aufarbeitung getan haben, war dann drüber zu sprechen, ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, den gesamten Ablauf irgendwo noch als Zweikampf um den Ball einzuordnen. Denn wenn es ein Zweikampf um den Ball ist, dann haben wir eine Ballorientierung, dann sieht man da noch den Versuch und dann kann von Rot auf Gelb reduziert werden. Die Frage ist also, kann man in so einer Situation, muss man da sagen, immer dann, wenn es ein Halten ist, ist es automatisch auch nicht ballorientiert. Das ist von den Regeln her grundsätzlich nicht so. Es ist schon auch denkbar, dass man einen Armeinsatz hat. Der ist im Fußball ja nun, wenn sich Menschen bewegen und miteinander Sport treiben sozusagen, auch unvermeidlich. Gibt es nicht doch Situationen, wo man sagt, gut, es ist ja jetzt nicht die Form von Halten gewesen, dass der den über Meter hinweg hinten am Trikot festgehalten hat. Da würde jeder sagen, ja gut, natürlich übernimmt der gar nicht den Versuch, den Ball zu spielen. Aber ist es hier nicht doch irgendwo noch ein Zweikampf um den Ball gewesen, bei dem man argumentieren könnte, gut, auch wenn es am Ende ein Haltevergehen gewesen ist oder als solches bewertet worden ist, kann man nicht trotzdem reduzieren, weil man von diesem Zweikampf ausgeht. Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben, wo wir sagen, okay, da muss man vielleicht nochmal drauf rumdenken, ob man in solchen Situationen da nicht die Maximalkonsequenz treffen muss, denn wir haben ja regeltechnisch, stehen wir ja sozusagen, oder stand der Schiedsrichter ja im Prinzip vor der Situation, lasse ich weiterspielen und wenn ich nicht weiterspielen lasse, habe ich direkt die absolute Maximalstrafe. Strafstoß und rote Karte und das Ganze nach 18 Minuten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass anschließend das 1-0 fällt und das Spiel natürlich in die entsprechende Richtung lenkt. Das ist in der Regel selbst und in der Auslegung und Anwendung aber auch so, dass wir halt teilweise diese Extremalternativen haben gar nichts oder direkt das volle Programm sozusagen. Deswegen, wie gesagt, die Überlegung, gibt's nicht auch Argumente dafür zu sagen, Zweikampf um den Ball und Gelb ist ausreichend?
Wir haben mal, also wir merken, dieses Thema macht was mit vielen Leuten, vor allen Dingen auch mit Fußballfans. Es wird jetzt ein bisschen bunter, Alex. Wir haben von, ich weiß nicht, ob du den Schalke-Kultfan Schalke Lennart kennst. Der ja sehr bekannt ist gerade im Internet. Ich habe ihn mal nach seiner Meinung zum Videoschiedsrichter gefragt und ich glaube, es sind 1 Minute 41 pure Emotionen, die jetzt kommen.
Wie drücke ich es familienfreundlich aus? Sind wir schon nach 22 Uhr? Ist egal. Verbrennt es. Ich war von Anfang an dagegen. Nein, ich erinnere mich tatsächlich an die Situation, wo ich mit meinem Vater bei ihm in der Hütte saß. Wir diskutierten auch darüber und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, pass auf, das geht vor den Baum. So wie die sich das denken, wird es nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt sehe, was für Entscheidungen getroffen werden, trotz Videobeweis, Julius, sie ist mir nahe. Ich möchte keine Wunden aufreißen, aber wenn ich das letzte Spiel von Köln sehe, also als Kölner, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Es wäre auf jeden Fall im straffälligen Bereich. Es ist so, wie es ist. Wenn ich sowas sehe, wie es in Köln passiert ist, völlige Katastrophe. Und ich gucke natürlich sicherlich durch eine blau-weiße Brille. Wenn ich aber dann sehe, dass das Tor in Bochum nach der Ecke, welches abgepfiffen worden ist, wo ein Timo Horn irgendwie behindert worden sein sollte. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Dann lassen wir sein. Das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Das macht doch auch keinen Spaß mehr. Du stehst im Stadion, deine Mannschaft schießt ein Tor, du jubelst, drehst durch, tanzt Lieschen Else irgendwie von Reihe 10 bis Reihe 15 einmal quer durch den Block, weil du irgendwie Ausnahmesituation hast. Kommt das Kasperle aus Köln, aus dem Keller, Entschuldigung, und sagt, Elsibet, nee, ist nicht. Bring Oma Else wieder an ihren Platz. Kann ich gar nichts mit anfangen. Und letztendlich die letzten Entscheidungen, die geben mir halt auch ein Stück weit einfach recht. Jetzt ist es zu spät, um den VAR zurückzunehmen. Würdest du ihn jetzt einstampfen und alles wieder auf Null stellen? Würdest du natürlich sagen, bei jeder kleinsten Fehlentscheidung, ja, hier, VAR, das hätten wir doch jetzt gebraucht. Das Dingen ist in den Brunnen gefallen. Herzlichen Glückwunsch.
Harter Tobak, zum Glück nicht FSK 18, wie er es angekündigt hat. Ja. Alex, was entgegnest du Schalke Lennart? Wie holst du Schalke Lennart wieder mit ins VAR-Boot?
Wahrscheinlich gar nicht, denn da ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Wir kennen natürlich solche Äußerungen und auch solche Haltungen und das ist eine Fanperspektive, das ist völlig legitim, das so zu sehen und hat natürlich da Punkte. Wir haben übrigens, und das möchte ich an der Stelle auch betonen, genau aus dem Grund, vielleicht jetzt bei Lennart war das jetzt nicht der Fall, weiß ich nicht, ob wir den überzeugen können, aber wir haben ja auch Kontakte zur Fanvereinigung und wir hatten, das ist noch gar nicht lange her, eine Delegation von 5 Fanvertretern kürzlich im VAC, also im Video Assist Center, in dem, was der Volksmund Kölner Keller nennt, und haben den einen Nachmittag lang quasi das gezeigt im Live-Betrieb. Das heißt, die haben an einer sogenannten Workstation gesessen. Das war bei einem Spiel von Schalke gegen Kaiserslautern übrigens, haben da gesessen, anschließend auch noch Bundesliga geguckt und haben mitbekommen, wie die Videoassistenten arbeiten, wie die Kommunikation mit den Schiedsrichtern ist. Einfach um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie da gearbeitet wird. 5 Fanvertreter, denen wir das einfach mal zeigen wollten, wo uns vollkommen klar war, die gehen da am Ende nicht raus und sagen, hurra, alles total großartig, aber sie sollten zumindest, weil sie auch Multiplikatoren sind, den Eindruck davon bekommen, wie es dazu geht. Sie sollten die Gelegenheit haben, mit den Videoassistenten zu sprechen. Es war übrigens auch so, dass an diesem Tag bei dem Spiel Schalke gegen Kaiserslautern, dass der Videoassistent in der Halbzeitpause und nach dem Spiel direkt zu diesen Fanvertretern gekommen ist und hat gesagt, und gibt's Fragen, gibt's Kritik, gibt's Anmerkungen, gibt's Vorschläge, hätte ich aus eurer Sicht was anders machen sollen, wie habt ihr es gefunden? Also es ist sozusagen direkt in den direkten Austausch gegangen. Das ist geschätzt worden. Klar kann man das letztlich nicht auf breiter Front machen. Wobei, wenn das Video Assist Center nach Frankfurt umgezogen sein wird eines Tages, dann wird es auch die Möglichkeit geben, bessere Möglichkeiten geben, dass eben auch mal Fans vorbeischauen an dem Spieltag und sich das Ganze angucken, auch die Spiele und den Funk mitverfolgen. Das ist zumindest so geplant, das haben wir so vorgesehen. Vielleicht gibt es dann noch mal die Möglichkeit eines Austauschs. Aber natürlich ist klar, dass aus einer Fanperspektive, dass du es so siehst und sagst, ich werde in meiner Emotionalität eingeschränkt, gerade nach Toren, das Argument ist ja nicht neu und das kann ich auch verstehen. Das stimmt ja insoweit auch, als man früher gesagt hat, okay, da fällt ein Tor, ich gucke zum Schiedsrichterassistenten, sehe, der rennt zur Mitte, der Schiedsrichter zeigt zur Mitte, Tor zählt. Da wird in 99,5% der Fälle, wird sich auch nichts mehr dran ändern. Heute musst du länger warten. Heute guckst du zum Schiri, zum Assistenten, denkst, okay, erstmal anerkannt und dann beginnt das Warten darauf, manchmal dauert es länger, manchmal geht schneller, zählt das Tor auch. Und im Grunde kannst du erst sicher sein, dass das Tor zählt, wenn der Anstoß ausgeführt worden ist. Gibt ja auch die andere Seite, gibt ja auch dann diejenigen, die das Tor kassieren, vielleicht sagen, ja, okay, scheiße, Gegentor kassiert, aber da gibt's ja noch einen Videoassistenten. Vielleicht findet er ja noch was, dass das Tor doch nicht zählt. Also es hat sich natürlich was geändert, auch in der Art des Fußballkonsums. Insofern kann ich das auch verstehen und glaube auch nicht, dass wir diese Fans überzeugen können. Letztlich ist die Argumentation, warum der Videoassistent eingeführt worden ist, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ist von den Clubs getroffen worden, natürlich einfach unter dem Aspekt, wir wollen, dass die Zahl der gravierenden Fehlentscheidungen zurückgeht, weil sie einfach ein Faktor sind, der sich eliminieren lässt im Fußball. Wir wollen da auch gar nicht setzen auf den Faktor Zufall. Wir wollen nicht durch einen klar unberechtigten Strafstoß in der 90. Minute mit 0-1 verlieren und dann um die Früchte unserer Arbeit betrogen werden oder gebracht werden, sondern wir wollen, dass da die Option besteht, das noch entsprechend rauszufiltern. Wenn es dann, abschließend noch dazu, zu Situationen kommt, in denen man sagt, ja, jetzt haben wir schon den Videoassistenten, jetzt hat er aber nicht eingegriffen und jetzt hat er auch einen Fehler gemacht, ist der Frust natürlich noch größer. Das verstehen wir auch, denn da wird noch mehr Perfektion verlangt als vorher schon von den Unparteiischen auf dem Feld. Und natürlich ist das ein Bereich, dem müssen wir uns stellen, daran müssen wir arbeiten und sagen, okay, wenn da Fehler passiert sind, wie an den letzten beiden Spieltagen, dann muss man ergründen, woran hat es gelegen, wie kann man es abstellen, wie kann man gegensteuern, das gehört zu einer entsprechenden Analyse vollkommen dazu, das ist völlig klar. Ich verstehe, nochmal, wir haben ja lange darüber gesprochen, auch wenn man sagt, hör mir auf mit dem, was in Köln passiert ist, das will ich alles gar nicht sehen. Regeltechnisch ist es korrekt, da ist es halt auch nicht nur Probleme sozusagen des Videoassistenten, sondern einfach natürlich auch der Komplexität des Regelwerks. Verstehe ich auch ihn, der sagt, oh, früher war das einfacher, da haben es alle noch verstanden, auch die Oma, und jetzt hat die schon gejubelt, jetzt muss ich sie an ihren Platz zurückbringen. Aber da gibt's natürlich verschiedene Interessenlagen, und was wir tun können, ist bestmöglich immer wieder den Versuch zu unternehmen, Fans abzuholen, wie wir das eben vor kurzem schon gemacht haben, mit Fanrepräsentanten, die eben im VHC gewesen sind und mit denen wir lange auch die Perspektiven ausgetauscht haben und überlegt haben, was kann man besser machen, was kann man anders machen, was kann man transparenter machen, was wünscht ihr euch vielleicht auch? Da ist natürlich noch Luft nach oben, das wissen wir auch und da arbeiten wir auch dran.
Ich glaube, was so voll wichtig zu sagen ist, abschließend zu der ganzen Nummer, also um da irgendwie vielleicht auch mal die Wogen so ein bisschen zu glätten, ich glaube, so gerade Schiris sind ja eigentlich auch wahrscheinlich zu 100% Fußballfans und wollen eigentlich auch nur das Beste für den Fußball und werden oft dann halt, weil sie so im Mittelpunkt stehen durch diesen VAR oder auch andere Entscheidungen ohne den VAR, so ein bisschen irgendwie so in den Kreis gestellt, wo dann irgendwie alle, sag ich mal, draufhauen, zumindest verbal. Ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen in Schutz nehmen manchmal, ne?
Wenn die Frage jetzt an mich gerichtet war, natürlich ein klares Ja. Vielleicht noch als ergänzende Information, in diesem ganzen Fußballkosmos, der besteht ja aus Fans zum einen, der besteht aus den Clubs, den Spielern, Trainern und so weiter, den Schiris und natürlich auch aus den Medien. Und wenn ich dann, wie es am vergangenen Wochenende, das wirklich hart war, sehe, dass es nach einem Drittligaspiel handfeste Gewaltdrohungen über Instagram, Direktnachricht gegen den Schiedsrichter und dessen Frau gibt. Wenn ich sehe, dass es nach dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim, dass der Schiedsrichter Mails bekommt mit Morddrohungen, übrigens sogar noch mit Klarnamen abgeschickt. Sowas geht übrigens natürlich an die Staatsanwaltschaft. Das ist nicht einfach Teil der Folklore, die man dann mal einfach so mit Achselzucken hinnimmt. Das macht ja auch was mit Schiedsrichtern. Also ich weiß, es ist immer so ein zahnloser Appell und trotzdem möchte ich ihn erneut loswerden. Alle mal vielleicht mal innehalten. Ja, es geht um Fußball. Das ist nach Bill Shankly, das wissen wir, keine Frage von Leben und Tod. Es ist weit, weit ernster. Und dennoch der Appell, einfach auch mal innezuhalten. Vielleicht auch dem einen oder anderen Kommentator, Robby, dich nehme ich da definitiv aus. Ich erinnere mich an keine einzige Reportage von dir, bei der ich den Impuls hatte, hinterher mal anzuhören und sagen, Robby, sei doch ein bisschen freundlicher zu den Schiris. Gar nicht. Bei manchen Kollegen denke ich, boah, Alter, jetzt fahr doch mal ein bisschen zurück. Du kannst ja kritisieren, wenn dir eine Entscheidung nicht gefällt, aber hau den doch nicht derartig ungespitzt in den Boden. So, das kriegen die Leute draußen nicht nur mit, sondern manche fühlen sich vielleicht dann auch noch angestachelt dadurch, dann irgendwie ins Internet zu gehen und dem Schiri irgendeine Morddrohung zu schicken. Also gibt natürlich nicht die direkte Verantwortung, aber ne, so alle so insgesamt bisschen verbal abrüsten, auch auf Fanseite, ja, immer mal vielleicht auch mal dran denken, da unten, da pfeift ein Mensch und selbst im Keller, da sitzen tatsächlich Menschen und keine Roboter, die Fußballfans auch tatsächlich sind, die ihren Job nicht machen, weil sie das irgendwie weil sie Liebe zur Bürokratie haben oder was auch immer, sondern das sind Fußballfans und ich glaube, es gibt genügend Formate, nehmt die von der ARD zum Beispiel unparteiisch diese sechsteilige Doku, die in der Mediathek abzurufen ist. Ganz viele Formate in Podcasts beispielsweise, bei Spielbegleitungen, auf YouTube findet man immer wieder, wo man den Funkverkehr auch hören kann, wo die Schiedsrichter auch als Menschen, als Sportler, als Profis vorgestellt werden, wo man einfach sagen kann, guckt euch das doch mal an, lernt die Leute doch darüber auch so ein bisschen kennen und macht euch mal Gedanken, ob es nicht vielleicht in manchen Situationen auch 2,5 Dezibel weniger täte und oder in der Wortwahl vielleicht auch ein bisschen abgerüstet werden könnte. Denn was da nach den Spielen teilweise passiert und was die Schiedsrichter auch dann auf ihren privaten Kanälen da bekommen, das ist schon teilweise wirklich heftig. Und ich finde, das geht einfach nicht. Das geht nicht bei Spielern, das geht nicht bei Schiedsrichtern, das geht bei überhaupt keinem, dass es da diese Gewaltdrohung, diese Morddrohung gibt. So, ich wünsche deiner Familie Tod und Verderben, ich wünsche euch alles Schlechte, du mögest in einem qualvollen Tod sterben. Solche Nachrichten, das sind, auch wenn es professionelle Sportler sind, keine Menschen, denen das einfach mal so am allerwertesten vorbeigeht, sondern da schluckt man schon mal und denkt sich natürlich auch, ist es das dann noch wert? Also vielleicht alle mal ein bisschen abrüsten, auch wenn man sich über Fehler ärgert oder über strittige Entscheidungen.
Absolut, zumal Patrick Ittrich auch wirklich, also das sind alles Menschen, wirklich ein witziger Mensch. Also wenn man mal einen lustigen Abend verbringen möchte, dann kann man das mit Patrick Ittrich sehr gut. Hat mir neulich mal die Kabine in Dortmund gezeigt und so, ist ja auch immer beispielsweise so ein Typ, der total offen und transparent umgeht, das und das so. Und deswegen, da hat Alex auf jeden Fall recht. Alles Menschen.
Darf ich eine Frage noch stellen? Du hast gesagt, dass ihr Fans da mal reingelassen habt, auch beim VAR. Meinst du, es besteht die Möglichkeit, dass wir mit Schalke-Lennart da vorbeikommen?
Oh Gott! Ist das panzersicher? Panzerglasgeschützt?
Das ist nicht panzerglasgeschützt, nein. Das war auch ursprünglich gar nicht so konzipiert, dass da Gäste reinkommen. Aber das haben wir ja inzwischen. Wir haben Journalisten, andere Medienschaffende, Vereinsvertreter und jetzt eben auch Fanvertreter entsprechend mal eingeladen. Zu reden ist über alles. Was wir zur Bedingung machen natürlich ist, dass kein Spiel stattfindet des Vereins, zu dem dieser Fan dann in dem Moment hält. Ja. Das haben wir bei den Fanvertretern auch gemacht. Das waren 5 von unterschiedlichen Vereinen. Wir haben nach einem Termin gesucht, hat deswegen auch etwas länger gedauert, nach einem Termin gesucht, wo keiner von deren Vereinen spielt, sodass sie halt den neutralen Blickwinkel drauf haben, ist doch klar. Ich glaube, das ist, wenn professionell gearbeitet werden soll, auch zwingend nötig. Aber nochmal, ganz grundsätzlich sind wir offen. Es ist klar, dass wir nicht, also es gibt Millionen Fußballfans in Deutschland, die können wir nicht alle in den Keller kriegen. Aber wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, das ist schon die Voraussetzung. Es geht gar nicht darum, dass da nur Leute rein sollen, die das alles super cool finden. Gar nicht. Wir stellen uns den Kritikern, das tun wir auch bei den Medienvertretern. Euch habe ich die Einladung ja auch schon mal ausgesprochen. Und wir erwarten auch nicht, dass anschließend Leute da rausgehen und sagen, boah, fand ich geil, aber wir hatten Podcaster schon da, wir hatten Influencer da, wie gesagt, jetzt die Fanvertreter und da sind wir noch länger nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, weil es uns ja um die Transparenz auch geht und um Verständnis geht. Zumindest dahingehend, dass klar wird, die essen da keine Pizza, jedenfalls nicht während der Spiele, die trinken da keinen Kaffee während der Spiele, die sind nicht mal eben weg und auf dem Klo und keine Ahnung was, sondern die machen da einen professionellen Job und sind bereit, auch in die Auseinandersetzung zu gehen. Es ist zumindest bislang jeder da rausgegangen und gesagt, okay, interessant, krass, hatte ich mir so gar nicht vorgestellt. Ich habe jetzt einen besseren Einblick bekommen, auch mehr Verständnis bekommen. Viele, die sagen, ja, ich werde mich künftig stärker zurückhalten. Aber nochmal, es geht ja darum, sich einfach mal darüber auszutauschen und auch klarzumachen, dass es eben unterschiedliche Standpunkte und Interessen vielleicht auch gibt und was man tun kann, um da besser zueinander zu kommen. Aber das heißt eben unsererseits, auch wenn Fehler passieren, muss man da entsprechend dazu stehen. Ja, Patrick Ittrich erwähnt, hat er getan nach dem Spiel und dann eben auch am Folgetag im Doppelpass sich entsprechend dahingestellt, beziehungsweise hingesetzt und auch gesagt, ich bin selber nicht glücklich damit, ich kann erklären, wie es dazu gekommen ist. Und das passiert eben bei Menschen auch gerade in der Lameng, im unmittelbaren Geschehen. Die stehen auch alle unter Zeitdruck und unter Erwartungsdruck und dann machen Menschen eben auch mal Fehler.
Ja. Alex, vielen, vielen Dank, dass du uns hier das Interview gegeben hast nach diesem extrem anstrengenden Wochenende für dich auch. Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH. Vielen, vielen Dank, Alex Feuerherr. Dankeschön.
Ich danke euch für die Einladung. Das macht mir immer großen Spaß und hab noch eine gute Sendung. Ich bin gespannt.
Danke mein Lieber. Ciao, Alex.
Ciao.
Ciao.
So. Das war auf jeden Fall aufschlussreich und sehr, sehr lang, aber intensiv und auch wichtig, finde ich.
Voll.
Weil sehr viele Fragen auch beantwortet wurden. Jetzt haben wir gerade über ein Sorgenkind gesprochen. Wollen wir direkt, wo wir gerade schon bei Schalke, Lennart, waren, nochmal zum nächsten Sorgenkind kommen, nämlich Schalke 04?
Ja, du, gerne.
Also du, ich habe nur den Ticker gesehen, ich habe nachher alles geschaut.
Ja.
Und Schalke is doing Schalke things, ne? 2-0, zweimal Dzeko. Und dann 2-2 gegen Dresden. Dresden übrigens, by the way, ungeschlagen noch in der Rückrunde, muss man sagen, der zweiten Liga. Aber was treiben die da schon wieder? Ich glaube, dein Freund Schalke, Lennart, der mich übrigens brutal an meinen Fahrlehrer erinnert, von damals, Grüße gehen raus, Der hat auch einen Take mitgebracht zum 2-2 gegen Schalke gegen Dresden.
Ja, der hat uns generell so die Situation gerade bei Schalke mal so ein bisschen eingeschätzt, weil da geht es ja, glaube ich, um mehr als nur jetzt das letzte Spiel gegen Dresden. Aber wir können da gerne mal reinhören, wie er so die Situation.
Vermutlich wie immer sehr unemotional.
Natürlich.
Ja.
Ich glaube, trotz alledem, dass wir momentan vielleicht so ein leichtes Tief haben mit 5 nicht gewonnenen Spielen, macht es trotzdem immer noch einen Heidenspaß, dieser Mannschaft zuzugucken, die Heimspiele zu verfolgen, die Auswärtsspiele zu verfolgen, hinterherzufahren, Stimmung zu machen, etc. etc. Alles, was dazugehört, Choreos, was du auch angesprochen hattest, wird dieser Mannschaft den Fans sicherlich gerecht, weil sie Bock macht, weil die Fans auch merken, da ist eine Mannschaft, ja, da ist was zusammengewachsen und da funktioniert auch was innerhalb der Mannschaft. Wir haben zwar alle ein Stück weit Nagel im Kopf, auch hinten krumm geschlagen, damit du noch ein Bild drauf aufhängen kannst, aber es gibt auch immer noch so ein bisschen Feingefühl in dieser Fanszene und die halt auch sicherlich irgendwie ein Gespür dafür haben, ob da eine Mannschaft auf dem Spielfeld steht, die es verdient hat, als solches betitelt zu werden. Und ich glaube, das ist aktuell der Fall. Denn wenn man mal die letzte Saison sieht, wir standen mit einem Bein in der dritten Liga, ja, und die Heimspiele waren trotzdem ausverkauft. Immer 62.000. Die Auswärtsfahrten immer rappelvoll. Auch da wurde stimmungstechnisch einiges abgebrannt. Deswegen finde ich schon, dass die aktuelle Mannschaft den Fans sicherlich irgendwo gerecht wird. Klar, Tiefs gibt's immer. Ich glaube aber, dass dieser Zusammenschluss zwischen Mannschaft und Fans immer besser wird aktuell.
Ey. Beim letzten Punkt, wenn wir da mal anfangen wollen, Julius, hat er recht, finde ich. Also ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich die Bilder da sehe aus Gelsenkirchen. Das ist Wahnsinn und das ist definitiv, glaube ich, einmalig auch in der zweiten Liga. Was mir aber Sorgen macht aus Schalke-Sicht ist der Fußball. Denn der ist insgesamt, finde ich, jetzt gerade Stand jetzt, nicht gut genug für den Aufstieg. Was sagst du?
Ja, also es gab ja das Spiel, wo ich Lennart auch getroffen habe in Berlin, mhm, wo ich das wunderschöne T-Shirt, was hinter dir hängt, auch mitgebracht habe oder mitgebracht bekommen habe. Da gab es ja die große Diskussion in der Woche vorher, wo Felix Groß gesagt hat, die sind sportlich und offensiv nicht gut genug gerade. Ne? Ich sehe da vielleicht irgendwie einen Einbruch kommen, mhm, Schalke wird nicht aufsteigen. Mhm. Und das war so das erste Spiel, wo mir das auch so wirklich richtig bewusst geworden ist, weil das war offensiv wirklich, das muss man so klipp und klar sagen, das war halt gar nichts.
Ja.
Das war wirklich, also die waren vielleicht zweimal im gegnerischen Strafraum, einen gefährlichen Abschluss habe ich nicht in Erinnerung.
Ja, es ist sehr unattraktiv,
muss man sagen. Ja, genau, genau. Wobei man da sagen muss, das hat, glaube ich, Hübers bei Broski in der Show gesagt, dass es oft auch die Mannschaften waren, die aufgestiegen sind dann, ne? Die vielleicht nicht jetzt quasi irgendwie so einen kompletten, geilen, komplett krass attraktiven Fußball gespielt haben, sondern die einfach quasi sich auf ihre Aufgaben konzentriert haben und die meinetwegen auch knappen Spiele dann auch mal ekelhaft gewonnen haben, mhm, also dann die Punkte gemacht haben. Der Punkt, den sehe ich aber jetzt bei Schalke gerade nicht mehr. Mhm. Ne? Also das war in der Hinrunde oft so, dass sie dann irgendwie in den letzten Minuten auch nochmal so ein Ding für sich gezogen haben oder zumindest dann noch einen Punkt geholt haben. Das war jetzt gegen Dresden dann halt umgekehrt der Fall, ne? Wo sie dann spät das 2-2 bekommen haben. Und Dzeko ist ja neu gekommen und ich finde, also er wurde ja, glaube ich, ziemlich direkt nach dem 2-0 von ihm, was sehr, sehr geil gemacht wurde, ausgewechselt. Ja. Und ab dann, also mein lieber Fifi, war das sehr, sehr dürftig, was in der Offensive bei Schalke passiert ist und was generell in der Mannschaft passiert ist. Da war einfach irgendwie Chaos, da war, ja, das war einfach so ein Durcheinander ohne Selbstvertrauen gefühlt, mhm, dass sie dann in dem Moment so gebrochen waren. Also das ist was wirklich gefährlich ist, weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt nur an einem, ich weiß nicht, ist er noch 39? Ich glaube ja. 39-jährigen Dzeko.
Machen wir unsere Offensive fest,
diese,
ne?
Diese Mannschaftsleistung ja, auch komplett ja, fest, ne?
Ich check jetzt auch ganz klar, warum Dzeko geholt wurde, weil du einen brauchst, wenn du gar nicht weißt, wohin, gib ihm den Ball, der macht schon was. Und ich finde, also klar, Elversberg hat jetzt auch verloren, und natürlich ist fantechnisch Elversberg, bitte nicht falsch verstehen, mal überhaupt nicht Schalke. Aber ich finde, Elversberg spielt strukturell den besseren Fußball als Schalke generell in dieser Saison. Und da frage ich mich immer, wie kann das sein? Ne, Elversberg hat aus ihrer Erfolgsmannschaft 11 Spieler abgegeben vor der Saison. Die sind ja auch durcheinander gewürfelt worden und so weiter. Und ich frage mich da, warum Schalke nicht in der Lage ist, kreativer Fußball zu spielen. Denn es geht ja auch mit geringeren Mitteln, zum Beispiel, wie Elversberg jetzt zeigt. Warum da, also jetzt gibt's diese Möglichkeit, endlich wieder zurückzukommen. Und ich habe auch das Gefühl, du sagst es, dass die Mannschaft irgendwie nicht so richtig dran glaubt, mal durchzuziehen und eine Serie hinzulegen. Da ist viel, wie du schon sagst, in der Hinrunde wurde viel gezogen durch so Last-Minute-Geschichten. Jetzt wird irgendwie viel durch Dzeko gemacht. Ich frage mich, warum es nicht besser geht.
Es ist so ein bisschen so, sich durchwurschteln.
Genau.
So
der Schalke wurschtelt sich gerade durch die Rückrunde, ja.
Ja, ja, genau. Also das Ding ist, also gut, Dresden ist jetzt so ein Beispiel, du hast gesagt, die sind noch ungeschlagen in der Rückrunde. Mhm. Da trügt, glaube ich, der Tabellenplatz so ein bisschen über das, was gerade mental und so in der Mannschaft abgeht in Dresden. Ja. So, die sind, glaube ich, momentan besser einzuordnen, als es in der Tabelle steht, so.
Ja.
Aber es kommen jetzt 4 Spiele, die eigentlich, sag ich mal, tabellarisch relativ einfach sind. Mhm. Aber danach kommen innerhalb von 4 Spielen Hannover, Darmstadt und Elversberg. Boah. Das heißt, für Schalke gilt es jetzt in diesen nächsten 3 bis 4 Spielen, die es jetzt, glaube ich, sind gegen Mannschaften, ich glaube, ab 9, 10, 11 abwärts sind, die Teams. Wobei das in der zweiten Liga eigentlich auch nichts heißt.
Ja.
Da müssen die jetzt eigentlich in die Spur kommen, weil wenn sie das nicht schaffen und aus diesen 3, 4 Spielen, sagen wir mal, 3 bis 4 Punkte nur holen und dann kommen diese 3 Brecher von oben, boah, dann könnte es schon nochmal klingeln, ne?
Also, ja, und all diese Teams, die du ansprichst, Darmstadt, Elversberg und, was war das dritte? Hannover, sind alle in der Lage, mit Ball eine bessere Pille zu spielen als Schalke. Ja. Hannover mit Titz, wie Kohfeldt Darmstadt entwickelt hat und Elversberg haben wir schon angesprochen, die haben mit Ball mehr Kreativität, mehr Struktur als Schalke. Da bin ich sehr gespannt. Also vielleicht ändert sich, Fußball ist ein verrückter Sport, vielleicht geht Schalke aus diesen Anführungsstrichen einfachen Spielen dann auch irgendwie mit, keine Ahnung, 10 Punkten raus und dann haben sie so ein Vertrauen, dass sie die auch weghauen. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie Schalke mal so 3, 4 Spiele hintereinander gewinnen kann. Das brauchst du ja, so einen Run, um aufzusteigen.
Voll. Also, und auch gar nicht falsch verstehen, ich wünsche mir sehr, dass sie das tun.
Ich auch.
Also, nur weil wir vielleicht ein bisschen Skepsis haben gerade, haben wir nicht weniger den Wunsch, dass eine Mannschaft und ein Verein wie Schalke erstklassig ist. Ja. Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass jetzt der Druck ein bisschen weniger wird, weil sie eben nicht mehr diese, okay, wir sind Erster in der Tabelle, wir rennen dieses Aufstiegsrennen von vorne weg, sondern die sind jetzt ein bisschen vielleicht so ein bisschen aus diesem ganz großen Scheinwerferlicht und können dann einfach jetzt vielleicht mal ein bisschen befreiter auch aufzocken, weil irgendwie so, das ist ja das, was ich dann auch gesagt hatte, ne, nach der Auswechslung von Dzeko, es wirkte so, als wäre da so ein bisschen viel Druck auf dem Kessel dass sie es jetzt schaffen müssen, weil es dann doch, ich glaube, ich hatte sie vor der Saison auf Platz 9 getippt, also es war dann doch eher überraschend, wie Lennart angesprochen hat, nach der letzten Saison, dass sie dann von gefühlt eben dem Abstieg von der Schippe gesprungen zu, wir sind jetzt ganz oben mit dabei im Aufstiegsrennen sind.
Ja.
Also vielleicht hilft es ihnen sogar, dass sie die Tabellenführung abgegeben haben.
Wir sind gespannt. Den Druck hat zum Beispiel Elversberg halt gar nicht, muss man dann auch sagen. Erst recht nicht in dieser Saison, was da passiert. Man kann es den Fans nur wünschen, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, gerne mal bitte kommentieren. Ne? Wo sind die Schalker?
Seht ihr Schalke?
Glaubt ihr, dass die Schalker hochgehen? Und gerne auch mal die Diskussion um Alex Feuerherd, die wir gerade geführt haben, zum VRR. Wir sind für alle Schandtaten offen. Und ansonsten slidet Julius Fellermann in die DMs auf Insta, würde ich sagen.
Ich habe übrigens Lennart auch nochmal gefragt, wie das denn aussehen würde, wenn Schalke tatsächlich aufsteigen würde.
Ich vermute, er würde daraufhin beim letzten Spiel nackt im Block stehen oder so.
Schauen wir mal rein.
Lass hören. Also Punkt Nummer 1. Wenn Schalke aufsteigt, Dann natürlich mit Dzeko, weil er ist Teil der Mannschaft. Klar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Er kann ein Unterschiedsspieler sein, ist ein großer Name, vielleicht ein Stück weit zu vergleichen wie damals mit Raul. Sein erstes Tor gegen Kaiserslautern, meiner Meinung nach Weltklasse gemacht, wirklich Weltklasse. Ja, er weiß, wo die Hütte steht. Er drischt sie trocken rein, wenn ich die zwei Tore jetzt gegen Dresden sehe. Er kann den Unterschied machen, aber es sind halt auch noch ein paar andere auf dem Platz, die diesen Aufstieg halt perfekt machen können. Um es ein bisschen flapsig zu sagen, wenn Schalke aufsteigt, dann mit Dzeko. Wie zelebriere ich das? Das kann ich dir nicht sagen. Dafür gibt es keinen Plan. Das kommt aus dem Bauch heraus und ein Stück weit aus dem Rückenmark und dann lassen wir die Kuh fliegen. Und was dann passiert, ich sag mal so, wenn es so sein sollte, ihr seid beide herzlich eingeladen und dann gucken wir mal, wo der Frosch die Locken hat. Und Bier wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht verirrt sich auch noch ein kleiner Chivapchichi bei mir im Mund. Auch da lade ich euch sicherlich herzlich ein, aber ich sage es euch so, nehmt euch den Montag frei. Vielleicht seht ihr dann Montag immer noch Oma und Elvis. Einladung steht, so falls es kommen sollte.
Aus dem Rückenmark heraus ist eine Formulierung, die ich liebe, genau wie trocken reindreschen bei Dzekos Toren.
Oma und Elvis.
Es ist sensationell.
Aber geil, ich habe den Clip tatsächlich auch noch nicht gesehen. Aber von daher, also ich fahre hin. Sag ich dir, wie es ist.
Weltklasse. Vielleicht fährst du dann ja auch, bleibst du direkt im Ruhrgebiet und fährst ein paar Kilometer weiter nach Dortmund, um dort die Meisterschaft mit Borussia Dortmund zu zelebrieren am Borsigplatz. Julius, lass uns einen wilden Switch und einen wilden Schnitt machen zum BVB. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Meisterschaftsansage von Kevin Schlotterbeck.
Anderer
Schlotterbeck. Er heißt nicht Kevin Schlotterbeck. Fand ich mutig. Was sagst du? Haben wir wieder ein Meisterschaftsrennen?
Nein, und wir hatten auch nie eins.
Ja.
Also, ich muss da fast weiter ausholen. Mhm. Dieser letzte Bundesligaspieltag, der hat mich richtig abgefuckt. Sag ich dir das, wie es ist. Ich hatte seit langem wieder mal das Gefühl, dass ich die Bundesliga gar nicht mehr geil finde, irgendwie. Also, oben ist es nicht mehr so geil. Also gut, klar sind die irgendwie auf 6 Punkte ran, aber...
Unten ist geil.
Ja, gut. Ja, unten... Ja, genau. Da komme ich aber dann gleich zu. Mhm. Weil, also oben ist natürlich irgendwie eng und was in Hoffenheim abgeht, ist sowieso kurios. Mhm. Also sportlich und auch auf
drumherum
im Umfeld. Wir haben keinen spannenden Meisterschaftskampf. Wir haben Hoffenheim in den Top 3. Wir haben Leipzig da ganz oben mit drin. Es ist Leverkusen mit drin. Dann kommst du halt irgendwann schon in diese Zone ab Platz 10, wo gefühlt alle den gleichen Punktstand haben und gegen den Abstieg spielen. Also der FC ist ja wirklich, dann, das ist ja eine Niederlage und ein Sieg von 2, 3 Vereinen da unten. Mhm. Und dann hängst du da ja komplett drin. Die Qualität in der Bundesliga, also gefühlt ist jeder Verein nicht gut gerade. Gut, Hoffenheim und Bayern vielleicht mal ausgenommen und vielleicht noch irgendwie 1, 2 andere Mannschaften da oben, die irgendwie ab und zu ganz gut spielen. Leverkusen hat jetzt auch irgendwie in Gladbach nicht so, sag ich mal, das Gelbe vom Ei gespielt. Mhm. Du hast ein Topspiel, was nicht ausverkauft ist, bei 65 Kilometer Anreise. Also das geht sowohl an Leverkusen als auch an Gladbach, dass sie sich da mal raffen müssen.
Ist Gladbach-Leverkusen-Derby für dich eigentlich?
Gladbach gegen Leverkusen hat mir gezeigt, dass es so ist wie immer im Rheinland, dass die Spiele erst relevant sind, wenn der FC dabei ist.
Mic drop.
Also gegen den FC haben alle gerne ein Derby, aber wenn Gladbach gegen Leverkusen im Topspiel spielt, dann kannst du, keine Ahnung, meiner Oma 8 VIP-Tickets anbieten, die geht da nicht hin. Mhm. So, das ist... Also das ist so, also ne, also irgendwie hat mich dieses Wochenende Bundesliga-technisch so konsterniert zurückgelassen, weil halt dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, dann sind da Vereine mit dabei, wo die Stadien halb leer sind, wo irgendwie Auswärtsfahrten irgendwie, was weiß ich, wie krass irgendwie beworben werden müssen, dass da irgendwer bitte mal mitkommt und so. Junge. Irgendwas ist da echt schief gelaufen. Also ich habe eben ja schon gesagt, ich habe mir Sachen aus der Emotion heraus aufgeschrieben und ich stehe da auch einfach immer noch zu. Mhm. Investoren und Vereine, die 50 plus 1 umgehen, haben diese Liga gnadenlos kaputt gemacht. Rums.
Wieder Mic Drop eigentlich.
Das habe ich mir Samstag aufgeschrieben und Sonntag auch nochmal, weil wir ihn auch noch gegen Leipzig verloren haben. Diese Liga geht mir oder ging mir zumindest am letzten Wochenende richtig massiv auf die Nerven.
Unten, so. Also um auf die Spannung zurückzukommen, unten ist es ja tatsächlich spannend gegen den Abstieg. Am Samstag waren, glaube ich, 6 Teams involviert, ne, die gegen den Abstieg spielen. Unter anderem übrigens Orakel Hunke, möchte ich nochmal sagen, ist ja auch der VfL Wolfsburg knüppeltief im Abstiegskampf nach der Niederlage jetzt gegen Borussia Dortmund. Wer hat es vor der Saison gesagt? Der Papa. Wollte ich nur einmal kurz sagen, dass Wolfsburg Probleme haben wird. Also mich hat die Aussage von Nico Schlotterbeck, so heißt er, nochmal richtig abgeholt, weil ich dachte, ey, wow, haben wir da wieder einen BVB, der beißt. Am Ende des Tages muss ich auch noch vor Sonntag, also vor dem Sieg des FC Bayern, vor dem klaren Sieg des FC Bayern gegen Hoffenheim nochmal sagen, die Aussage ist natürlich nett gemeint, aber natürlich entscheidet am Ende der FC Bayern, wie nah man die Konkurrenz ranlässt. Und der FC Bayern hat ein großes Interesse daran, deutscher Meister zu werden. Und deswegen wird der FC Bayern auch deutscher Meister werden. Und ich glaube, spätestens Ende Februar wissen wir dann Bescheid, wenn es das direkte Duell der Bayern gegen Dortmund gibt und wahrscheinlich der FC Bayern dort massiv die Muskeln spielen lässt. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass wir einen Meisterschaftskampf haben, zumal es auch absurd wäre auf eine Art. Ich habe noch nie einen Zweitplatzierten gesehen oder selten einen Zweitplatzierten gesehen, wo die Fans mit dem Fußball dieses zweitplatzierten Mannschaft so unzufrieden sind.
Ja, ja.
Also in Dortmund sind ja gefühlt 60 Minuten pro Spiel Pfiffe.
Ja.
Man muss ihnen sagen, sie gewinnen die Dinger fast schon egal wie. Ne? Aber das ist natürlich insgesamt nicht so überzeugend. Ich glaube auch, dass die BVB-Fans da die Fantasie nicht haben, dass Borussia Dortmund da nochmal angreifen kann. Bei den Bayern gegen diese Bayern, oder?
Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin wirklich nicht zufrieden im Moment mit dem deutschen Fußball, bin ich dir ganz ehrlich. Also das ist irgendwie haben sie alle Probleme. Alle. Von oben bis unten, außer jetzt vielleicht letzte Wochenende Pauli, die irgendwie dann Stuttgart schlagen, so, was natürlich dann irgendwie eine geile Nummer da in Hamburg ist. Aber ansonsten, ne, also ja, ich weiß nicht. Also Dortmund, das. Keine Ahnung, ich dachte, die können schon mal irgendwie in München ärgern. Aber hinten raus wird's auch nix, glaube ich. Aber muss ich auch dazu sagen, ich finde zum einen natürlich auch die Ansage von Schlotterbeck geil. Ich finde auch geil, dass so Maxi Bayer das eigentlich schon relativ früh in der Saison mal gesagt hat. Mhm. Weil ich finde, wenn du als Dortmund in der Bundesliga antrittst, musst du eigentlich auch das Ziel haben, ey, wir wollen diesen Titel holen, wir haben da Bock drauf, so. Und nicht immer nur sagen, ja, wenn dann über einen Pokal, so. Das ist ja immer so das, wohinter sie sich so ein bisschen verstecken, dass dann quasi gesagt wird, ja, Titel, ja, ja, aber also wenn dann halt die 6 Spiele oder was es sind bis Berlin.
Mhm.
So. Aber, da muss ich auch noch sagen zu dem Take davor, ich lasse mich auch sehr gerne wieder vom Gegenteil überzeugen und lasse mich sehr gerne nächstes Wochenende wieder komplett anzünden, weil ich glaube zum Beispiel, das Freitagsspiel Dortmund gegen die Mainzer, die ja eine der wenigen Mannschaften sind, die gerade so richtig am Aufblühen sind,
ja, ja.
Das kann eine richtig geile Flutlichtkiste werden.
Absolut. Mainz auch für mich kein Abstiegskandidat mehr. Mit Urs Fischer, mit dem, wie sie da aufgerüstet haben, mit einem aufblühenden Nadim Amiri, den ich ganz herausragend finde, den ich auch mit zur WM nehmen würde. Amiri, finde ich, hat irgendwie, der macht Dinge, in München oder in Bayern würde man sagen, der scheißt sich nix. Der macht Dinge anders als viele andere Spieler, der auch seinen Abschluss aus der zweiten Reihe und so ganz, ganz wertvoll für Mainz. Wie findest du die Fastnachtstrikots vom ersten FSV Mainz 05? Was macht das mit dem Kölner Julius Fellermann?
Ja, ja. Da sagt man aber nicht Helau, oder? Ich weiß es gar nicht. Sagt man da auch Allah? Mainz Allah?
Hello.
Mainz Helau?
Helau.
Ja, dann finde ich sie scheiße. Nein, weiß nicht, ich halte ja nicht so viel davon, dass immer so komplett crazy viele Sondertrikots irgendwie gemacht werden, um irgendwie noch mehr Geld abzuknüpfen.
Mhm.
Aber ja, weiß ich nicht. Ist relativ solide. Sieht aus wie ein Torwarttrikot von Marvin Schwäbe.
Oder von Jorge Campos aus den 90ern, hier, ja, dem so. Mexikanischen Torhüter.
Ja, aber Amiri hast du angesprochen, der hat schon einen geilen Karriereweg gemacht. Ne? Ich bin mal gespannt, wo das so weitergehen könnte. Ne? Ist natürlich Also vom Spielertyp her einer, wo man sagen könnte, ja okay, vielleicht sogar auch Dortmund, Stuttgart.
Ja, und auch einer, ich meine, bei Leverkusen hat er ja auch seine guten Zeiten, darf man nicht vergessen, ist dann so ein bisschen da rausrotiert, aber ich würde sagen, das ist auch einer, an dem man sich aufrichten kann. Also das ist mittlerweile ein echter Spielmacher.
Das tut ja auch
die also Mainzer. Also nicht im spielerischen Sinne, sondern im auf dem Feld. Der ist, ja. der stellt was da.
Ja, voll. Ne? Ja, irgendwie schön Ronaldo-Jubel ausgepackt.
Ja,
ne?
Ja,
ne?
Ja.
Und hat eine bessere Elfer-Quote als Harry Kane.
Krass, ne?
Auch nicht zu vergessen.
Ja, ja.
Und was ich ganz geil fand, ich glaube, der ist wirklich so eine, das sagst du ja auch gerade, so eine richtig krasse Identifikationsfigur, ja, in Mainz. Ja. Du hattest die Situation vor dem Elfer, wo dann irgendwie schon die, er so mit den Fans interagiert hat, so schon in die Kurve gelächelt hat.
Ja, das ist geil.
Und die irgendwie so Nadim Amiri-Rufe rausgehauen, ja, haben und auch, ja, nach dem Tor hat er dann so in die Kurve gezeigt. Also da ist schon was, da entsteht schon was, ja, gerade auch zwischen Amiri und den Fans.
Voll.
Aber auch irgendwie eben zwischen dem ewigen Schweizer Urs Fischer und den Fans. Also
ja,
ich glaube, so Mainz, keine Ahnung, wahrscheinlich landen die sogar noch irgendwie auf so 9 oder sowas.
Und don't forget, sind ja auch noch in der UEFA Conference League drin. Die UEFA Conference League gibt's bei uns. Mainz hat sich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Wird man dann sehen können, die Mainzer bei RTL Plus, ne? In der Sendung mit Julius Fellermann. Immer donnerstags. Gibt es jetzt auch schon bald, ne, Julius? Der VfB Stuttgart ist ja in den Playoffs der Europa League gegen Celtic. Ja. Ich würde sagen, das sind Spiele, die kann man mal gucken.
Boah, also gegen Glasgow, das ist so geil. Also auch die Auswärtsfahrt dahin, also in beide Richtungen eigentlich, ne? Also Glasgow, Stuttgart, Stuttgart, Glasgow.
Absolut.
Das wird ja ein absolutes Fußballfest. Also da treffen ja zwei Truppen aufeinander, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen, die ordentlich Alarm machen im jeweils anderen Stadion oder auch im eigenen.
Das
ist, glaube ich, echt einfach geil.
Das wird gut. Also im Hinspiel sehen wir uns im Studio, Julius, da mache ich die Konferenz. Rückspiel werde ich für RTL Plus kommentieren. Kannst
du wieder den Nacken küssen? Wenn
du kannst kommst. Du meinen Nacken küssen und vor allen Dingen auch alles natürlich vorausgesetzt, wenn Julius Fellermann Karneval überlebt, dann schaust du ja auch, obwohl Karneval ist, weißt du, Julius, Nitro, Samstag, 20.15 Uhr, Dresden gegen Elversberg mit Patrick Helmes und Robbie Hunker am Mikrofon. Da weiß ich, du schaust trotz Feiern zu, oder?
Ja, also ich gehe um 14 Uhr bei mir im Dorf im Fedelszug mit.
Okay, du schaust betrunken.
Auf dem Wagen, aber vielleicht dann abends so bei der Pizza oder so.
Ja, ja.
So angesoffen so auf der Couch rumfläze und dann
perfekt.
Euch beiden zuhöre.
Perfekt, dann werden wir dich grüßen aus Dresden.
Boah, wenn ihr das macht, dann gucke ich.
Also, die Community soll mal gucken oder reinhören, ob wir Julius Fellermann tatsächlich auch
grüßt haben. Freitag auch noch Dortmund Mainz live bei RTL im Free-TV.
Don't forget.
Bundesliga im Free-TV. Unnormal geil.
Don't forget, ja. Ja, da denke ich immer an die alten Anpfiff-Zeiten. Ich bin ja so alt, ich habe Anpfiff noch bei RTL gesehen. Mit das Uli Putowski. Gott habe ihn selig. Damals der Moderator der Bundesliga-Highlights. Bei RTL und danach lief immer Tutti Frutti. Grüße gehen raus an die 90er-Kinder. Eine Sendung mit Hugo Egon Balder. Googelt's einfach mal. Don't ask. Empfehle ich dir auch sehr.
Hugo Egon Balder. Ja, was hat der nochmal da moderiert? Dann mit Pastewka und so. Genial daneben.
Oder? Ja, ja. Und damals Tutti Frutti, eine Sendung, die würdest du heute nicht mehr so ausstrahlen. Lief direkt nach Anpfiff immer auf RTL. Hochinteressant.
War das die Zeit, wo Premiere die Bundesliga übertragen hat?
Also wir reden tatsächlich über die 90er, so 92, okay, nee, 93.
Nee, dann war es zu früh, glaube ich.
Musst du mal gucken.
Ich hätte gerne, kennst du noch diese alten Premiere-Schilder, die so an Kneipen
draußen? Ja, klar, ja, klar.
So ein Ding, ich habe mich letztens bei irgendeinem jemanden bei Instagram in der Story gesehen, dass er so ein Apparat zu Hause hat.
Da hätte ich so gern eins. Was mit mir viel mehr macht, das ist jetzt nicht, weil ich für diesen Laden arbeite, aber das alte RTL-Logo.
Das Gelbe?
Nee, so hintereinander, diese Buchstaben RTL, so ein bisschen so aufgefächert, so 3D-mäßig, so ein bisschen im Comic-Style, das holt mich richtig ab.
Wenn ich sowas finde auf eBay, bring ich's dir mit.
Das ist gut. Wenn ihr Kommentare findet bei eBay, werft sie in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr uns im Podcast zuhört.
Könnt ihr auch drunter kommentieren, eure Meinung.
Das wollte ich nicht ganz sagen. Julius Fellermann liest alles gerne zum Thema VAR, gerne zum Thema Schalke. Und natürlich zum...
Aktiviert die Glocke.
Ja, aktiviert die Glocke.
Teilt das alles in eurer Story.
Und wenn ihr uns zuhört, lohnt sich auch ein Blick auf die Social-Kanäle von RTL da. Da spätestens werdet ihr in Videos, die hier erstellt werden, unter anderem von Noah D. Wagner, könnt ihr den Schnürres von Julius Fellermann sehen, der an Karneval zum, ich kann nur sagen, folgt Julius Fellermann. Da gibt es Fußball-Content, Gym-Content und jetzt auch Karnevals-Schnurrbart-Content.
Ja, ich sitze dann als Super Mario verkleidet und gucke dir und Pets beim Kommentieren zu.
Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, ihr Lieben. Alaaf aus Köln.
Macht Idiot.